Vor ein paar Jahren sorgte diese Nachricht für Schlagzeilen. Papst lässt das Vaterunser ändern. Das berühmteste Gebet der Christen wird geändert. Gott soll nicht mehr in Versuchung führen. Italien bekommt ein neues Vaterunser. Die Bitte für uns nicht Versuchung lautet in der offiziellen italienischen Fassung in Zukunft: Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten, oder überlasse uns nicht der Versuchung. Seit fast 2000 Jahren beten Christen das gleiche Gebet und jetzt soll sich das ändern. Sollen zukünftige Generationen anders beten? Sollen wir unseren Kindern das Vaterunser anders beibringen? Darf man überhaupt etwas ändern? Diese Diskussion hat natürlich zu großen Debatten geführt. Verschiedene Theologen und Bibelwissenschaftler haben sich zu Wort gemeldet. Einer schrieb: Will der Papst Jesus korrigieren? Oder jemand anders: Ich habe in der Diskussion den Eindruck, dass manche Theologen dem Gottessohn Jesus noch im Nachhinein erklären wollen, was er mit seinem eigenen Gebet eigentlich sagen wollte. Und ein Bibelwissenschaftler schreibt: Die bisherige Übersetzung aus dem griechischen Originaltext ist wörtlich. Wer mit den Worten Jesu beten will, hält sich am besten ans Neue Testament. Im Urtext steht wirklich: Und führe uns nicht in Versuchung. Der Papst ist nicht der Einzige, der das ändern will. Auch verschiedene Bibelübersetzungen und Übertragungen haben ausprobiert, die Worte von Jesus zu optimieren. Zum Beispiel Hoffnung für alle: Lass uns nicht in Versuchung geraten. Klingt freundlicher, oder? Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, oder hilf uns, wenn wir durch Versuchungen hindurch müssen. Der Punkt ist nur, so steht es nicht in der Bibel. Ist eine schöne, nette Interpretation, aber so steht es nicht im Originaltext. Die Bitte wirft natürlich brisante Fragen auf. Wer versucht uns denn? Sollte Gott uns versuchen? Und was heißt überhaupt Versuchung? Wenn wir die ganze Bibel zu Rate ziehen, müssen wir feststellen: Nicht Gott versucht uns. Im Jakobusbrief 1, 13 bis 15 lesen wir Folgendes: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seinem eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wer steckt dahinter? Satan. Er wird immer wieder in der Bibel als der Versucher genannt. Nicht Gott versucht uns. Aber in Versuchung führen ist nicht das Gleiche wie versuchen. Wenn wir diese Bitte aus dem Vaterunser ändern wollen, dann müssen wir auch die nächste Aussage aus der Bibel ändern. Matthäus 4, 1, was heißt: Da wurde Jesus vom Geist, also vom Geist Gottes, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Was machen wir damit, oder? Der Heilige Geist führt Jesus in der Wüste, aber wer versucht ihn? Der Teufel. Ist nicht das Gleiche, oder? Das heißt, eine Situation, Gott kann uns in eine Situation führen, er will uns nicht versuchen, aber jemand anders will uns dabei versuchen. Der Heilige Geist führt Jesus nicht in der Wüste, damit er fällt, damit er sich vom Vater entfernt. Aber der Teufel wollte das. Aber am Ende von dieser Versuchung heißt es: Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Der Vater lässt zu, dass Jesus in der Wüste geführt wird. Warum? Als Zurüstung, als Vorbereitung für seinen Dienst, als Stärkung. Er wird mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Eine Zeit der Prüfung, aber der Teufel will das missbrauchen, ausnutzen, um ihn zu versuchen, zu Fall zu kommen. Und es ist spannend, derselbe, der die Versuchung in der Wüste erlebt hat und widerstanden hat, fordert uns im Vater unser auf, Gott zu bitten, führe uns nicht in Versuchung. Mit anderen Worten, das, was ich in der Wüste erlebt habe, das sollen die nicht mehr erleben müssen, weil ich habe das schon durchgemacht für sie. Diese Bitte können wir nur verstehen, wenn wir auch das Wort Versuchung näher anschauen. Was heißt das wirklich, Versuchung? Im Griechischen das Wort Peirasmos hat verschiedene Bedeutungen. Es bedeutet Bewährungsprobe, Prüfung, Anfechtung oder Versuchung. Und die Bedeutung hängt von demjenigen ab, der handelt. Wenn von Gott die Rede ist, dann ist es eine Prüfung. Wenn es vom Satan die Rede ist, dann ist es eine Versuchung. Das heißt, die gleiche Situation kann Gott nutzen als Prüfung und der Feind will sie ausnutzen, missbrauchen als Versuchung. Und es ist die gleiche Situation. Also Gott versucht niemanden zum Bösen. Aber wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Gott seine Kinder prüft, in Situationen führt, in denen ihr Glaube geprüft wird. Schon im Garten Eden war der Baum eine Prüfung oder eine Versuchung? Beides. Warum hat Gott diesen Baum hingestellt? Als Prüfung. Werden Sie mir vertrauen? Werden Sie gehorsam sein? Gott wollte sie nicht zu Fall bringen. Aber da ist einer, der Versucher, er nutzte das aus, um die Menschen zur Sünde zu verführen. Oder weiter lesen wir, Gott prüft auch den Glauben von Abraham. Hebräer 11, 17 heißt es, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Hier wird genau das gleiche Wort als Verb verwendet. Man kann es mit prüfen oder versuchen übersetzen. Hatte Gott Abraham versucht oder geprüft? In der Bibel wird es klar, Gott prüft seinen Glauben. Er prüft, bin ich für den Abraham an erster Stelle oder ist Isaak an erster Stelle? Vertraut er mir wirklich oder nicht? Eine schwere Prüfung zugegeben, sehr schwere Prüfung, aber keine Versuchung. Natürlich wollte auch der Teufel die Situation nutzen, um Abraham von Gott zu entfernen, sagen, was ist das für ein Gott, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, oder? Aber es war eine Prüfung. Bei Hiob ist es ähnlich. Hat Gott ihn versucht? Nein. Der Satan hat ihn versucht. Aber für Hiob war diese Situation eine schwere Prüfung. Und was sollte die Prüfung zeigen? Dass Hiob eben gerecht ist, dass er an Gott festhält, auch wenn ihm alles weggenommen wird. Oft prüft Gott seine Kinder, damit klar wird, wie es um ihren Glauben steht. Eine Prüfung soll das Gute und das Richtige hervorbringen, oder? In der Schule, wie ist das in der Schule? Die Lehrer und Lehrerinnen, wieso gebt ihr Prüfungen oder gibt man keine mehr? Doch, es ist Teil vom Lernprozess, oder? Das, was man gelernt hat, soll man testen. Man soll trainieren, um sich weiterzuentwickeln, um weiter zu lernen. Und so ist es auch bei Gott, wenn er uns prüft. Satan hingegen will solche Situationen ausnutzen, um uns zu schaden. Seine Absicht ist, uns zu verführen und uns vor Gott zu entfernen. Die Versuchung ist eine sehr ernste Bedrohung. In Versuchung geraten heißt, vor der Möglichkeit zur Sünde zu stehen und mit dem Gedanken zu spielen, es doch ihr nachzugeben. Und alle Versuchungen haben ein Ziel. Sie wollen uns von Gott entfernen. Sie wollen unser Vertrauen auf den himmlischen Vater schwächen und sie wollen unser Gehorsam verwässern. Und alle Versuchungen greifen uns an unserer Schwachstelle an. Das hat auch Jesus in der Wüste so erlebt. Aber er hat widerstanden. Das heißt, Versuchung ist noch keine Sünde. Dass du versucht wirst, heißt nicht, dass du sündigst. Man muss unterscheiden. Auch Jesus wurde versucht, aber er hat nie gesündigt. Da, wo Jesus Hunger hat, kommt der Teufel und versucht ihn. Und er kommt zu uns auch dort, wo wir Hunger haben. wo deine Schwachstellen sind. Er weiß genau, wo deine Schwachstellen sind, wo du Hunger hast. Wir Menschen haben Hunger nach Anerkennung, nach Annahme, nach Liebe, nach Intimität. Wir haben Hunger in vieler Hinsicht. Unsere Seele hungert, nicht nur unser Körper. Und da kommt der Feind und verspricht uns, wenn du das und das tust, wird dieser Hunger gestillt. Meistens hat es mit Macht, mit Geld oder mit Sex zu tun. Das sind die drei größten Bereiche, wo der Teufel die Menschen versucht. Vielleicht denkst du, also Macht ist für mich überhaupt kein Thema. Aber Hunger nach Macht ist es auch, wenn du alles unter Kontrolle haben willst. Wenn du allen gefallen willst oder wenn du immer Recht haben musst, wenn man dir nicht widersprechen darf. Weiter, sowohl Reichtum als auch Armut kann eine Versuchung sein, sich von Gott zu entfernen. Reichtum, weil du denkst vielleicht, ah, ich brauche Gott nicht, und Armut, weil du denkst, oh, was ist das für ein Gott, der mich nicht versorgt. Beides kann eine Versuchung sein. Die sexuelle Versuchung ist allgegenwärtig. Schon in der Bibel war das ein großes Thema. Josef wird von der Frau von Potiphar versucht, er musste weglaufen. David, der auf seine Dachterrasse herabschaut, wie die nackte Bathseba am Baden ist. Das war die Versuchung, aber er ist der Versuchung nachgegangen und ist in der Sünde gefallen. Und heute muss man nicht auf die Dachterrasse gehen, um versucht zu werden, sondern die Versuchung ist viel näher, viel präsenter, überall auf der Straße, bei uns zu Hause. Im eigenen Haus ein Klick entfernen, im eigenen Hosensack, auf dem Smartphone und so weiter. Und das Traurige ist auch in der Gemeinde. Ich habe von einem Mann gehört, der ist nicht Christ, der sagte, ich gehe gerne in die Gemeinde, um Frauen anzuschauen, die leicht bekleidet sind und zu eng bekleidet sind. Ist noch cool. Ein Nicht-Christ. Müssen wir uns da nicht schämen? Wie heiligen wird der Name von Gott, wenn Menschen durch uns versucht werden? Das hat mir enorm wehgetan. Und ich will sagen nicht, ja, wir machen jetzt Kleidervorschriften, weiß ich was, aber Anstand. Und wenn Menschen durch andere Menschen versucht werden, also das tut einfach weh. Und ist einfach zu sagen, ja, die Männer sind, die denken sowieso nur an Sex und weiß ich was und die sind wie Tiere. So sind wir halt. Wir werden über Augen gereizt und deshalb bitte ich euch, liebe Schwestern, helft uns bitte. Es ist traurig, wenn wir auch in der Gemeinde versucht werden. Eine weitere Versuchung ist das Leiden. Auch Leiden kann uns in der Versuchung bringen, uns von Gott zu entfernen. Dass wir denken, wie kann ein guter Gott so etwas zulassen in meinem Leben? In Offenbarung 2,10 heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und ich muss euch etwas sagen, eine Maske zu tragen ist keine Verfolgung. Wir sollen aufhören damit. Wenn Leute nicht mehr im Gottesdienst kommen, weil sie eine Maske tragen müssen, was passiert, wenn die Verfolgung kommt, die richtige Verfolgung? Dann sind wir nur noch 10 Leute da, oder was? Der Teufel will uns versuchen durch Leiden. Und auch diese Situation ist eine Prüfung und eine Versuchung. Was will Gott prüfen hier in dieser Situation? Ob wir standhalten. Ob wir dranbleiben, ob wir uns nicht hindern lassen. Und was will Satan? Er will uns entzweien. Er will uns voneinander entfremden. Er will durch die verschiedenen Meinungen, dass wir gegeneinander kämpfen und streiten, weiß ich was. Und ich sage, nein, das dulden wir nicht. Wir halten an der Einheit fest. Wir schauen auf Jesus. Weil er sagt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und wisst ihr, was Jesus auch noch sagt? Versäumt die Versammlungen nicht. Eine Maske zu tragen ist keine Sünde. Denn Versammlungen, die Versammlung zu versäumen, ist ungehorsam Sünde. Diese Bitte im Vaterunser erinnert uns an die eigene Gefährdung. Selbstsicherheit sagt, doch, die Versuchung soll kommen, ich soll geprüft werden, ich bin ja stark, oder? Aber wir sagen, nein, führe uns nicht in Versuchung, führe uns nicht in Situationen, wo der Teufel uns versuchen kann, wo wir zum Fall kommen können. Mach das nicht, ich bin nicht so stark, ich bin nicht so sicher. Jesus, hilf du mir, ich brauche dich. Ich bin verführbar, ich bin versuchbar, ich bin schwach, aber ich rufe zu dir, Vater, hilf du mir. Das bitten wir, wenn wir bitten, führe uns nicht in Versuchung. Auch Jesus wurde versucht, hat aber nie gesündigt. Und vor ihm heißt es, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Deshalb dürfen wir zu ihm rufen, wenn wir versucht werden. Und er hat uns versprochen, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Das, was ihr menschlich ertragen könnt. Gott ist aber treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Gott wird einen Ausgang schaffen. Es ist möglich, den Versuchen zu widerstehen mit Gottes Hilfe. Der erste Adam ist der Versuchung erlegen und so ist die Sünde in die Welt gekommen. Aber der zweite Adam, Jesus Christus, hat die Versuchung in der Wüste widerstanden für uns, damit wir Kraft bekommen zu widerstehen. Jesus hat stellvertretend für uns alle Versuchungen bestanden. Deshalb finden wir bei ihm die Kraft. Und Jesus zeigt uns auch, wie wir Versuchungen überstehen können. Er sagt, im Garten Gethsemane, als er selber versucht wurde, seinen eigenen Willen zu tun und nicht den Willen des Vaters, sagte sein Jünger, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Wie können wir versuchen widerstehen, indem wir wachen und beten? Was passiert im Gebet? Wir schauen auf Gott, auf unseren Vater. Wir erinnern uns, wer unser Vater ist. Dass er uns versorgt, dass er unsere Durst stillt. Unsere Identität als Kinder von Gott wird im Gebet gestärkt. Wir lassen unsere Identität nicht mehr in Frage stellen vom Satan, wenn du Gottes Sohn bist. Wir sagen, nein, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind von Gott und ich bin versorgt und ich glaube all diese Lügen nicht mehr. Das stimmt nicht. In Gott habe ich mehr als genug. Im Gebet werde ich stark. Im Gebet fokussiere ich mich auf Gott und so kann ich den Versuchungen widerstehen. Bete vor der Versuchung. Bete, wenn du versucht wirst. Bete. Das ist unsere Waffe. Und nicht zu beten ist, wie wenn du als Soldat in den Kampf gehst ohne Waffen. Wir können uns nicht leisten, nicht zu wachen und nicht zu beten. Und wie hat Jesus gesiegt? Durch das Wort Gottes. Er hat das Wort Gottes genommen und hat gesagt, es steht geschrieben in der Heiligen Schrift. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er konnte all die Lügen des Satans widerlegen, weil hinter jeder Versuchung steckt eine Lüge. Und wenn du die Wahrheit Gottes kennst, dann kannst du kommen mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes und sagen, das ist eine Lüge, weg von mir, Satan. Aber wie sollst du kämpfen können, wenn du die Bibel gar nicht in der Hand nimmst, wenn du gar nicht, du kannst nicht erst in der Versuchung anfangen zu suchen, wo war das schon wieder, was soll ich dem sagen? Es ist zu spät, mein Lieber. Wir müssen das Wort Gottes verinnerlichen, wir müssen das Wort Gottes kennen, um in der Versuchung widerstehen zu können. Und es gibt einfach Situationen, wo die beste Strategie die folgende ist. Weglaufen. Paulus schreibt dem jungen Timotheus, flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Renn so schnell du kannst. Und so oft denken wir, nein, ich bin stark, ich schaffe das schon. Nein, renn einfach. Verlass den Ort, schalte mal den Fernseher aus. Geh weg vom PC, schalt mal dein Smartphone aus oder Vermeide Orte, wo du weißt, da bin ich versuchbar. Treff dich nicht mehr mit den Freunden, die über den Durst trinken, weil du merkst, ah, da bin ich versuchbar, mitzumachen. Flieh um dein Leben. Und noch etwas hilft uns, Versuchungen zu widerstehen. Hier beten wir nicht und führe mich nicht in Versuchung, sondern wir beten und führe uns nicht in Versuchung. Warum beten wir das? Weil wir sie nicht dazu gedacht, allein zu kämpfen, allein den Versuchungen zu widerstehen. Allein schaffen wir es nicht. Aber Gott hat uns zusammengeführt, damit wir einander helfen, damit wir miteinander kämpfen können, damit wir füreinander da sein können. Mit wem kannst du darüber reden, über deine Versuchung? Mit wem kannst du beten? Du kannst nicht allen erzählen von deinen Versuchen, aber vielleicht hast du ein paar Verbündete, Soldaten, mit denen du im Gebet kämpfen kannst, mit denen du erzählen kannst, hey, da werde ich versucht, bete für mich. Das, was ans Licht kommt, verliert an Macht. Und was will Satan? Er will uns isolieren. Er will aus uns ein Mich machen, dass es alles nur um mich geht und ich bin dann allein, ich bin isoliert. Und wisst ihr was? Der Löwe würde nie eine ganze Herde Büffel angreifen, sondern sucht sich einsame Exemplare aus. Der Feind ist wie ein brüllender Löwe, oder? Der versucht, uns zu fassen, wenn wir allein und isoliert sind. Deshalb suche die Gemeinschaft, macht alles Mögliche, um Verbündete zu haben, damit du nicht versucht wirst, damit du der Versuchung widerstehen kannst. Aber was tun, wenn du die Prüfung von Gott nicht bestanden hast? Was tun, wenn du der Versuchung erlegen bist? Es gibt solche Situationen. Kennt ihr das auch, oder? Nicht? Ich schon. Was tun wir dann? Verzweifeln wir? Dann kommt der Feind und sagt, ah, was bist du für ein Christ? Ich habe dir ja gezeigt. Aber wir lesen Hebräerbrief 4. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, das ist Jesus, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jede erdenkliche Versuchung hat Jesus auch schon gekannt. Und er konnte widerstehen. Und deshalb weiß er, wie das ist. Und deshalb können wir zu ihm kommen und mit seinem Mitleid, mit seinem Erbarmen rechnen. Jesus Christus, der hohe Priester. Im alten Israel war es so, dass der hohe Priester einmal im Jahr mit einem Opfer ins Allerheiligste ging, um für die Sünden des ganzen Volkes Opfer zu bringen. Und er hatte so Angst, der wusste nicht, der hatte sogar ein Seil am Fuß gebunden, im Fall des Falles, dass er sterben würde, ins Allerheiligste, in Gottes Gegenwart, damit man ihn herausziehen kann. Der kam in Gottes heilige Gegenwart und wusste nicht, wird Gott uns vergeben oder nicht, werde ich überleben überhaupt? Und bat Gott um Vergebung. Und hier heißt es, wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus, und er hat nicht einfach ein Lamm geopfert, sondern hat sich selber geopfert, hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz. Er ist gestorben, damit wir Vergebung empfangen. Er ist gestorben für all deine Versagen, für jede Situation, wo du der Versuchung nicht widerstehen konntest. Er ist dafür gestorben und deshalb darfst du einem barmherzigen Gott begegnen. Jedes Mal, wenn du versagt hast, jedes Mal, wenn du deine Versuchung nicht widerstanden hast, lass dich nicht verdammen vom Feind, lass dich nicht fertig machen vom Feind, sondern sage, nein, Jesus hat gezahlt für mich und ich komme zu ihm zurück und ich bin rein, er wäscht mich rein. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind, die dürfen zum Thron der Gnade treten und uns reinigen lassen und Barmherzigkeit erfahren. Er hat es für uns getan. Wenn wir abschließend das Abendmahl feiern, erinnern wir uns, was Jesus für uns getan hat. Er hat jede Versuchung durchlebt, damit wir Sieg haben dürfen über jede Sünde. Er hat am Kreuz den Feind besiegt und die Möglichkeit geschaffen, eine vertrauensvolle Beziehung zum Vater im Himmel zu haben, dass uns nichts mehr trennt. Hast du diese Beziehung zum Vater im Himmel? Wenn nicht, dann bitte ich dich, versöhne dich heute mit Gott. und komm auch zum Abendmahl. Das Abendmahl ist das Zeichen, dass wir uns zu Jesus bekennen, sagen, er hat es für mich getan, er ist für mich gestorben, er wurde für mich versucht, damit ich ein neues Leben haben kann. Und wir lesen hier, als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis ich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Da nahm er einen Becher, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Sein Leib wurde für uns gebrochen, sein Blut für uns vergossen, damit wir ein neues Leben führen können, damit wir den Versuchen widerstehen können. Und bevor wir gleich das Abendmahl nehmen werden, lasst uns einen Moment still werden vor Gott und überlegen, welche Versuchen habe ich in der letzten Zeit nicht widerstanden? Wo bin ich in der Sünde gefallen? Und wir haben von Jesus die Zusage, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bekennen heißt mit Gott übereinstimmen, du hast recht, das war falsch. Und manchmal gibt es Situationen, wo du merkst, du bekennst deine Sünde Jesus, aber du kommst nicht weg von diesen Versuchungen. Du erliegst immer wieder der gleichen Versuchung. Das ist es hilfreich, die Worte von Jesus zu Herzen zu nehmen, wo es heißt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Es ist hilfreich, mal das auszusprechen. Das ist meine Versuchung und ich falle immer wieder darin. Ich brauche Hilfe. Such dir Verbündete, die mit dir beten können. Jesus will dir Sieg über den Versucher schenken. Lass uns jetzt einen Moment still werden vor Gott.